Ich möchte heute mal wieder übers Gebet nachdenken. Ist ja schon immer so, wenn man irgendwie lange in Gemeinde ist, kennt man ganz viel Gebetspredigten oder so und viele Gedanken dazu. Ist auch immer wichtig, mehrere zu kennen, auch unterschiedliche. Und heute habe ich mir den vorgesehenen Predigttext geschnappt und möchte darüber sprechen. Das Ding ist, dass der geändert wurde, also letztens vor einem Jahr oder so. Und dann wurde dieser Text oder diese beiden Texte wurden neu eingefügt in Zusammenhang mit Gebet. Und das ist ungewöhnlich, weil diese Texte unbekannt sind. Vielleicht mehr oder weniger. Mal gucken, wir werden es sehen. Ich möchte die Frage heute stellen, warum lohnt sich Gebet? Und möchte diese Frage versuchen zu beantworten. Warum lohnt sich Gebet, wenn man bei sich lohnen fragt, was das Wort intendiert, also was dieses Wort schon will oder wo es hinlenkt, dann denkt man an eine Ausbeute oder so, weil irgendwas dabei rauskommt, Nutzen oder so. Ich sage, nee, lasst uns mal nicht so denken, sondern warum lohnt sich Gebet? Weil wir aus dem Erfahrungsschatz der Jahrhunderte der Menschheit, die Gott nachgefolgt sind, wissen, dass Gott, zu dem die Gebete gehen, unsere Gebete wohlwollend aufnimmt. Was dann damit wird, wissen wir nicht, aber schon das ist ein Grund für mich, warum sich das lohnt. Und das will ich heute mit zwei Bibeltexten begründen. Diese selten gelesenen Texte sind in dem Buch Sirach, na, schon mal gehört? Sirach ist in der katholischen Bibelversion selbstverständlich und in vielen anderen nicht. Das Buch Sirach ist ziemlich spät fürs Alte Testament entstanden, also so 200 vor Christus, 150 vor Christus, so bis dahin. Und eigentlich haben wir in der Bibel aus dieser Zeit keine Schriften. Oder zumindest wurden sie von irgendwelchen Christen früher mal rausgewählt, weil nicht mehr so klar war, ist das jetzt noch Altes Testament und so. Kann man das noch dazu nehmen? Naja, es ist ganz klug, was dort steht. Deswegen finde ich es gut, da mal drüber nachzudenken. Und der andere Text, der diesem Text zur Seite gestellt ist, ist ein Text aus dem Danielbuch, was in ähnlicher Zeit, also das Danielbuch ist in einer längeren Zeitperiode entstanden, aber der Text, um den es heute geht, ist auch so sehr spät, dass man sich fragt, naja, ist das noch ein gutes Zeugnis? Ja, ich denke schon. Das Danielbuch ist deswegen im Alten Testament sehr speziell, weil es der einzige Text ist, der apokalyptisch ist, sagt man, also über die letzten Dinge spricht, über Endzeit und so. Und es ist einer der Propheten, wovon es allerdings ziemlich viele gibt im Alten Testament. Diese beiden Bücher, Sirach und Daniel, tragen viele Weisheiten in sich, die wir heute entdecken wollen. Also nicht alle, ist viel zu lang, die Bücher. Aber ich möchte heute mit dem Thema Gebet auf diese Bücher gucken. Diese Texte stellen zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie ist eigentlich Gott drauf, wenn Gebete ihm entgegenkommen? Und die zweite Frage, wie sollten Menschen in je ihrer Situation drauf sein, wenn sie beten? Also die eine Frage, wie ist Gott drauf, wenn Gebete ihm entgegenkommen? Und wie sollten eigentlich Menschen drauf sein, wenn sie in ihrer je anderen und unterschiedlichen Situation beten? Ich lese mal den ersten Textabschnitt aus Sirach 35, ab Vers 16. Da lesen wir einen ersten Abschnitt über Gott, der über Gott spricht. Er ist nicht voreingenommen gegen den Armen. Und wenn jemand Unrecht geschehen ist, hört er auf sein Gebet. Niemals überhört er den Hilferuf der Waisen oder die Klage der Witwe. Er sieht die Tränen, die über ihre Wangen laufen, und hört ihren Schrei, ihre Anklage gegen den, der die Tränen verursacht hat. Wisst ihr was? Weil wir es erst 10:30 haben, lese ich diesen kurzen Abschnitt nochmal, weil ich ihn sehr intensiv finde. Er ist nicht voreingenommen gegen den Armen. Und wenn jemand Unrecht geschehen ist, hört er auf sein Gebet. Niemals überhört er den Hilferuf der Weisen oder die Klage der Witwe. Er sieht die Tränen, die über ihre Wangen laufen, und hört ihren Schrei, ihre Anklage gegen den, der die Tränen verursacht hat. Wir hören hier zuerst vom Gebet in Not. Das Gebet in einer Not, die ich nicht selbst verschuldet habe. Wir lesen hier vom Armen, von einem, dem Unrecht geschehen ist, von den Weisen, von der Witwe oder dem Witwer. Das sind Notlagen, dafür kann derjenige nichts. Hier war jemand nicht faul oder zu blöd oder zu alt, dass es ihm gut geht, sondern hier geht es um unverschuldete Not. Um Unrecht. Das Gebet, was hier zu Gott dringt, das ist natürlich ein Hilferuf. Und sofort ist klar, Gott hat für solche Hilferufe eine große Zärtlichkeit übrig und für solche Menschen ein sehr offenes Herz, denn so wird es beschrieben. Er sieht die Tränen auf den Wangen. So nah ist Gott, dass er die Tränen auf den Wangen sieht. Und dieser Hilferuf einer solchen Person in einer unverschuldeten Notlage ist eine schreiende Anklage. Und zwar gegen den Verursacher der Tränen. Es wirkt schon fast ein bisschen brutal, oder ist das nicht zu krass oder so? Naja, ich möchte mal sagen, wenigstens wird die Not hier nicht einfach so ertragen. Der Weinende, der weint hier nicht einfach in sich hinein oder hält einfach aus gegen irgend so ein Nichts. Nee, er klagt an. Und wen klägt er an? Wen kann er denn anklagen? Er hat es selber nicht verursacht. Um ihn selbst geht es nicht. Gut, vielleicht waren es andere Menschen. Ein anderer Mensch, der hier eine Armut verursacht hat oder der eine Witwe verursacht hat, indem er einen Mann getötet hat, zum Beispiel. Das kann jemand Unbekanntes sein, ein fremder Feldherr aus einem anderen Armee, der den eigenen Mann umgebracht hat. Das kann alles Mögliche sein. Aber wenn ich Witwe werde und es ist nicht von irgendwem verursacht, dann ist der Letzte doch ja wohl Gott, den ich anklagen muss. In meiner unverschuldeten Notlage ist es Gott selbst, den die Anklage treffen muss, wenn ich davon ausgehen will, dass er alles in seiner Hand hält. Wenn ich dabei bleiben will, dass Gott allmächtig ist, dann muss meine Klage zum Schluss ihn erreichen und ihm gelten. Es bleibt aber am Ende dabei, finde ich zumindest, ob nun eine Not von Menschen gemacht ist oder ob sie Gott gemacht ist, am Ende, und so legt es dieser Text nahe, dürfen wir, ja müssen wir uns an Gott richten mit unserer Klage, wenn wir weiter daran glauben wollen, dass er etwas bewirken kann. Und diese Gebetsrichtung wird uns vom Text nahegelegt, die hier gleich danach steht. Ja? Zu dieser hoffnungsvollen Haltung, wie ich finde, ermutigt uns der Abschnitt, der sich jetzt hier direkt anschließt, in Sirach 35. Da steht, wer dem Herrn so dient, wie es vor ihm recht ist, der wird angenommen und seine Bitten erreichen den Himmel. Das Gebet dessen, der sich selbst gering achtet, durchdringt die Wolken. Er gibt sich erst zufrieden, wenn er sein Ziel erreicht hat. Er lässt nicht nach, bis Gott der Höchste eingreift und seinem Volk Recht verschafft. Anders zusammengefasst, diene dem Herrn, ob du in einer Notlage bist oder nicht, diene dem Herrn in deiner Not so, dass du im Hinterkopf behältst, ich selbst kann nichts bewirken ohne diesen Gott, der aber alles bewirken kann. Ja, also wer dem Herrn so dient, wie es vor ihm recht ist, damit ist das gemeint, was im nächsten Vers steht, wer sich selbst gering achtet. Diene dem Herrn so und dann kann passieren. Dann kann Not sich ändern. Ich selbst kann nichts bewirken ohne Gott, der alles bewirken kann. Ich bin zwar das Kleinste, aber er ist das Höchste. Deswegen macht es Sinn, ihm das zu klagen. Das Ganze so betrachtet, ist es auf der einen Seite tröstlich. Denn ich bin der Kleine, der Geringe, der aber, wenn er leidet, sich auf die Zuneigung und die Zärtlichkeit Gottes, des Höchsten, verlassen kann. Das ist das eine, das Tröstliche. Das kann aber auch einen schlechten Beigeschmack haben. Nämlich, Gott mutet uns Not zu und wenn wir uns genügend gering achten, dann ist es auszuhalten. Ja, also wir geraten halt in Not, aber wenn wir dann sagen, naja, wir sind halt gering und er ist groß, dann geht das schon. So. Da wird man aber ziemlich leicht bitter. Und man fühlt sich hier als Spielball Gottes. Ja, das ist dann ein bisschen Willkür, könnte man denken. Und obwohl Gott der Retter der Menschen ist, der Retter der Menschen, die in unverschuldeter Not sitzen, kommt es einem trotzdem irgendwie so willkürlich vor. Ja, ich denke, es ist hier nur die eine Seite der Medaille, wenn wir, oder die eine Seite des inneren Beters. Ja, es ist hier der Beter, der in unverschuldeter Not sitzt. Ich möchte aber noch eine andere Art vielleicht von Not beschreiben mit dem nächsten Bibeltext, der nachher gleich kommt. Denn Gott ist ja auf der einen Seite sowohl dieser zärtliche Erhörer der Waisen und Witwen, als auch der zornige Gott. Und jetzt biege ich langsam in diese andere Richtung ein. Nämlich Gott wird zornig, wenn Menschen sich nicht gering achten und daraus neue Not entsteht, wenn aus Menschenhand neue Not hervorgebracht wird. Gottes Zorn trifft auf die Verursacher von Tränen. Die Anklage geht nicht ins Leere. Und dann kann derjenige Mensch, der vielleicht an Gott geglaubt hat oder vielleicht an Gott glaubt und trotzdem Tränen verursacht, selber in Not geraten, die er selber verursacht hat. Und jetzt wird es gefährlich, weil jetzt kann man immer sagen, ja, die Not hast du ja selber verursacht. Oder, ja, siehst du, das liegt da und da dran. Vorsicht. Die Not, die ich empfinde, die muss ich schon selber erkennen, ob ich sie selber verursacht habe. Das klingt alles hart, aber ich bleibe trotzdem bei der Annahme dran, dass Gott alles wirken kann, wenn er allmächtig ist. Und dass er mit seinen Menschen in Kontakt bleiben will, egal ob sie Opfer oder Täter sind. Auch wenn das bedeutet, dass Gott wegen verursachter Tränen zornig wird. Nämlich genau diese Erfahrung will ich jetzt belegen mit dem zweiten Bibeltext aus dem Buch Daniel im Kapitel 9. Und da ist es in Form eines Gebets beschrieben. Dieses Gebet passiert nicht einfach so, sondern es passiert von einem ganz bestimmten historischen Hintergrund. Es ist wieder die Rede vom Volk Israel, dessen Könige und dessen Volk sich von Gott abgewendet hatten, dadurch viel Not entstanden ist und Ungerechtigkeit im Land und später daraufhin das Volk Israel platt gemacht wurde. Das wurde religiös und soziologisch, also kulturell, völlig platt gemacht und wurde deportiert in ein fremdes Land. Und dort sitzen sie und erleiden wirkliche Not. Dazu kommt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört daliegt. Und Daniel, der dieses Gebet spricht, wagt eine theologische Deutung dieses Zustandes, dieser Notlage. Es ist übrigens auch die theologische Deutung aller anderen Propheten dieser Zeit, dass sie sagen, wir sind in der Vergangenheit Gott untreu geworden und haben viel Not verursacht, deswegen sitzen wir hier in der Not. Und jetzt kehren wir um. Sie erkennen selbst die eigene Schuld, die sie in die Not geführt hat. Und deswegen betet Daniel folgendermaßen. Herr, nachdem du jetzt all diese gerechtfertigten Dinge getan hast, mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich von deiner Stadt Jerusalem abwenden, von dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Spott geworden für alle um uns herum. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechts und auf sein Flehen und schaue dein verwüstetes Heiligtum wohlwollend an, denn du bist doch sein Herr. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, die dir gehört. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Daniel geht hier diese tiefe Erkenntnis, was wir vorher gehört haben im Buch Sirach, geht er genau durch diesen Weg. Er sagt, ich will mich selbst gering achten, ich bin dein Knecht und wir sind dein Knecht, großer Herr. Schau auf uns, denn wir können von dir erwarten, dass du barmherzig bist in allem. Ob wir also unverschuldet oder selbstverschuldet in Not geraten, spielt keine Rolle. Wichtig ist unsere innere Haltung, wenn wir uns hinwenden zu Gott in allen unseren Nöten. Halte dich gegenüber Gott für gering und kehre dich ihm zu. Beide Gebete werden von Gott gehört, das Klagegebet der Opfer und das Umkehrgebet der Täter. Beide in Geringachtung. Denn das Erbarmen Gottes steht für alle Felsen fest, die ihn groß machen. Das ist die große Bewegung des Menschen, der in Not ist. Gott groß zu machen, indem ich mich selbst gering achte und sage, ich kann nicht, aber du kannst. Und darum lohnt sich Gebet, weil Gottes Erbarmen für alle nicht aufhört und weil er retten will. Amen.